Ja, es ist immer sehr aufregend, eine Kindergeschichte zu erzählen, viel mehr als die Predigt. Und ich möchte heute mit euch anlässlich des Jahres der Reformation meine besondere Predigt über die Reformation behandeln. Ein Thema, was bald kommen wird, 500 Jahre Reformation am 31. Oktober 2017. Und da speziell den 31. Oktober vor genau 500 Jahren ein wenig an euch betrachten. Wie kam es dazu? Und wer waren so die entscheidenden Charaktere dort an diesem Ereignis und auch davor? Wie waren die Umstände? Und ein wenig so die Hintergründe beleuchten mit euch. Ja, was hat Luther bewegt, die Thesen zu schreiben? Wie war das damals? Und wer war Luther? Luther ist am 10. November 1443 in Eisleben in Mansfeld geboren. War schon mal jemand dort und hat diese Stätte besucht? Auch das Lutherhaus dort besucht, was da angeschlagen ist im Hintergrund? Dort sind auch seine beiden Eltern, der Vater Hans und seine Mutter, Luthers Mutter Margarete Luther. Die Familie führte zuerst den Nachnamen in den unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel ist auch überliefert Luder, Lüder, Loder oder Lotta und Lauter. All solche Namen hat die Familie geführt. Und Luther hat dann später seinen Namen in Luder, als er so ein Gelehrter wurde, umgewandelt. Und das spätere TH für Luther, das galt als zu seiner Zeit als schick, und er hat das Luder dann, um vom liederlichen Mensch ein wenig wegzukommen, in Mutter umgewandelt. Und da ist der Name Luther, Martinus. Eigentlich, aber wir sagen Martin Luther. Er wurde als erster oder zweiter Sohn wahrscheinlich, in Eisleben geboren und hatte vermutlich 9 Geschwister. Und am folgenden Martinstag, am 11. November 1443, wurde er auf den heiligen Martin, wahrscheinlich kam auch daher der Name Martin, getauft, in der St. Petri-Pauli-Kirche dort. Er wuchs im benachbarten Mansfeld auf, wo der Vater Hüttenmeister war und im Kupferschieferbergbau gearbeitet hatte, und er hatte auch später eine Mine dort besessen, hatte einen bescheidenen Wohlstand sich erwerben können. Von 1498 bis 1501 schickten Luthers Eltern ihn auf die Fahrschule in St. Georgen in Eisenach, und er wurde dort mit ziemlicher Strenge und Härte, sogar mit Gewalt behandelt in der Schule. Ja, und zur damaligen Zeit waren die Eltern noch nicht so betucht, konnten ihn nicht so unterstützen. Und Luther musste manchmal sehr hungern und ging eben auch singen von Haus zu Haus, um sich ein wenig Geld zu verdienen. Ja, er ging von Nachbar zu Nachbar, von Tür zu Tür und hoffte, dass sie ein wenig gnädig wären. Luther war von düsteren, abergläubischen Vorstellungen geprägt. Seiner Zeit war das üblich. Die Kirche hatte die Menschen in düsterem Aberglauben gehalten, hatte Angst verbreitet, um einfach mehr Macht auszuüben und Geld einzutreiben von den Leuten damals. Ja, die Leute haben in furchtbarer Furcht gelebt, in ziemlicher Angst gelebt. Nachts hatte auch Luther sich mit betrübtem Herz niedergelegt und hatte mit Zittern auf eine ziemlich dunkle, ungewisse Zukunft in ständigem Schrecken an einen Gott gedacht, der streng, der unerbitterlicher Richter war, ein grausamer Tyrann. So wurde ihm Gott vorgestellt und so hat er sich Gott vorgestellt. Gott war für ihn kein freundlicher himmlischer Vater. Aber dennoch drängte Luther bei so viel Entmutigung und so viel Angst und auch Prügelstrafe in der Schule mutig und entschlossen voran, intellektuell zu intellektueller Vortrefflichkeit zu kommen und dadurch Frieden im inneren Herzen zu haben. Er studierte, begann an der 1501 ein Studium an der Universität in Erfurt und wohnte dort in diesem Quartier in der Georgenbose, links unten. Und dann auf väterlichen Wunsch sollte Luther im Sommersemester 1505 sein Studium an der Juristenfakultät fortsetzen. Er sollte Jura studieren und damals war es eben so, dass die Eltern für ihre Kinder entschieden haben, was für einen Werdegang sie einschreiten sollten, also einbeschreiten sollten, damit sie die Rente sichern. Ja, also damals gab es keine Sozialversicherung, so wie heute, und eine Rentenkasse, die die Leute bezahlt, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Damals haben die Kinder und Jugendlichen, die dann erwachsen geworden sind, die Eltern ernährt und am Leben erhalten und versorgt, ja, und bei sich wohnen lassen. Das war damals so die Rentenvorsorge. So, und ein guter Beruf wäre halt Jura. Und er hat auch das Zeug dazu gehabt. Luther war sehr intelligent und er sollte Jura studieren. Ja, und der Vater hat oft im Beisein seines Jungen, besonders Luther, der war ein besonders geliebter Junge vom Vater, an Martin, oft gebetet und zusammen gebetet. Und Luther hatte dadurch auch ein Gebetsleben gelernt durch den Vater Hans. Und seine Eltern waren auch etwas streng mit ihm manchmal, aber er hat seine Eltern trotzdem geliebt, weil sie es oft nicht besser gewusst hatten. In liebevoller Strenge haben sie ihn zu einem guten Charakter erzogen. Ja, heute ist das ja Gegenteil der Fall. Heute wird ja keine liebevolle Strenge mehr so angewendet. Ja. Jedoch zurück zu seiner Universität eines Tages, von Mansfeld zurück nach Erfurt. Auf dem Weg dort in Stotternheim ist er von einem schweren Gewitter überrascht worden. Und dieses Gewitter brachte ihn in Todesangst und hat furchtbare Ängste gehabt auf dem freien Feld dort. Blitze schlugen ein um ihn herum und es war ziemlich beängstigend. Und er hat, keiner weiß warum, die heilige Anna angerufen in dem Moment und versprochen, ich will ein Mönch werden, wenn du mir das Leben erhältst. Das war dort an dieser Stelle, wo dort dieser Erinnerungsstein steht, heute in Stotternheim. Und da steht auch drauf, was passiert ist. Als ich dort war, das besucht hatte, war ein 90-jähriger älterer Mensch da, der eigentlich Atheist war, kein Christ. Ja? Mit seinem Fahrrad ist er gefahren, sah mich dort und hatte mir die Geschichte dieses Steins erzählt und dass dieser Stein renoviert wurde. Sein Finger deutet dort auf diesen Wendepunkt der Reformation, der dort ansteht. Und er meinte, dass der Künstler dort falsch geschrieben hätte, denn das hieße eigentlich der Werdepunkt der Reformation. Und der Künstler, der Maler, hatte aus dem R ein N gemacht, weil es wohl nicht so, mehr so genau zu erkennen war. Zu einem Wendepunkt, also eine Falschdarstellung der Reformation. Und dieser alte 90-jährige Mann dort hatte mir das berichtet, ganz freudig strahlend, dass das doch falsch wäre. Er ist aber kein Christ. Das ist interessant, dass die Leute in dieser Gegend 90 Jahre auf dem Fahrrad mir das so gut erzählen oder das so gut Zeugnis geben können von den Ereignissen. Ja, und gegen den Willen seines Vaters Hans trat er heimlich am 17. Juli in das Kloster dort in Erfurt, in das Augustiner-Eremitenkloster ein, weil er ja der heiligen Anna versprochen hat, Mönch zu werden. Sie hatte sein Leben erhalten, also hält er jetzt sein Versprechen auch und wird Mönch. Und als Hans Luther davon erfuhr, war er sehr erbost über seinen Sohn. Es vergingen 2 Jahre, ehe sich Vater und Sohn erst wieder versöhnten. Und trotzdem hat Hans Luther seine Meinung über Martins Klostereintritt nie geändert. Er ist immer dabei geblieben, dass es ein Unsinn war, in einem Kloster zu sein, Mönch zu sein. Naja, und hier im Kloster befolgte Luther die Ordensregeln so genau und so streng, dass er schon am 27. Februar dann zum Diakon gewählt wurde, am 4. April bereits zum Priester geweiht wurde. Ja, das ging sehr schnell und aber trotz täglicher Berufsübungen litt Luther schwer unter Gewissensnöten. Er verzweifelte an seiner unüberwindlichen Sündhaftigkeit, die er immer vor sich sah. Er ist so schuldig und wie könne er einen gnädigen Gott bekommen, war immer seine theologische Ausgangsfrage. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist Gott nicht doch irgendwo gnädig? Aber er hatte keine Beweise, oder er sah vor seinen Augen keine Beweise der Gnädigkeit Gottes. Bis eines Tages in der Universität, in der er studierte, in der Bibliothek dort, eine lateinische, handschriftlich geschriebene Bibel entdeckte. Ein solches Buch hat er zuvor noch nie gesehen. Er hatte noch nicht mal von der Existenz einer vollkommenen Bibel gewusst. Er hatte zwar Teile des Evangelien und Sendschreiben schon gehört, auch vorgelesen, teilweise sogar, ja, öffentlichen Vorlesungen, die er halten durfte. Aber jetzt blickte Luther zum ersten Mal auf das vollständige Wort Gottes. Stand ja auch drin in der Einleitung. Mit gemischter Scheu und totalem Erstaunen wendete er nun diese heiligen Seiten. Und zu diesem Zeitpunkt, mit erhöhtem Puls und klopfenden Herzen, las er die Worte des ewigen Lebens, auch im Neuen Testament. Und hier und da rief er aus, oh, wenn Gott mir ein solches Buch geben wollte. Er war so fasziniert von diesen heiligen Worten dort und hat sofort sein Herz berührt. Und himmlische Engel waren ihm zu diesem Zeitpunkt zur Seite und haben sein Herz auch geöffnet, damit er die Lichtstrahlen vom Thron Gottes besser zu schätzen wusste und in sein Herz aufnehmen konnte. Und so ist es auch bei jedem anderen Menschen, der das Wort Gottes eröffnet. Immer sind Engel da, die versuchen, dass diese Worte dort geschrieben in jung und alt Eindruck in die jeweiligen Herzen zu bringen, zu hinterlassen. Ja, und als er das so las und immer mehr begriff, war er immer mehr überzeugt von seinem Zustand als Sünder. Also die Überzeugung wurde immer größer von seiner Ohnmacht und seiner Sündhaftigkeit. Sind wir heute eigentlich noch so überzeugt von unserer Sündhaftigkeit, von unserem Zustand als Sünder? Also dahinleben als Christen, ja, die wir das Evangelium tausendmal gehört und tausendmal vergessen haben wieder. Haben wir heute noch so eine Abscheu vor Sünde? Wie wir uns kleiden, wie wir leben, drückt sich das aus in unserem Leben, unsere Christlichkeit, unsere Christusähnlichkeit, wie wir leben, wie wir denken, was wir sagen, wie wir essen auch, ja. Diese heiligen Wahrheiten, die uns heute anvertraut sind, leben wir sie aus? Lieben wir sie überhaupt? Sind wir uns bewusst, dass wir vor einem heiligen Gott leben und spiegeln das auch unsere Gedanken und Worte immer wieder, jeden Tag? Hebräer 3, Vers 12 bis 13 sagt der Paulus hier an uns: Sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, dass der abtrete von dem lebendigen Gott, Vers 13, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Ja, und jeden Augenblick, den Luther von seinen täglichen Pflichten im Kloster erübrigen konnte, verwandte er nun mit Studieren in der Heiligen Schrift. Er raubte sich selbst den Schlaf und neidete sich auch sogar die Zeit, wo er aß. Das war ihm eine zu kostbare Zeit, um sie mit Essen zu verbringen. Er dachte lieber an Studium des Wortes Gottes. Und er fand sogar in seinem Kloster dort, an dem Eremitenkloster in Erfurt, fand er eine Bibel festgekettet an der Klostermauer, nicht beachtet von den Mönchen oder nur vorübergehend, vielleicht kurz einen Blick drauf geworfen, ja, verstaubt und in einer dunklen Ecke. Er fand diese Bibel und begab sich oft heimlich zu dieser Bibel und las darin, und das waren die kostbarsten Momente seines Tages. Er führte ein überaus strenges Leben, wie wir wissen, bemühte sich durch Fasten, durch auch Nachtwachen und ständige Geißelungen, wie er das so kannte, ja, von seinem Orden und von der Kirche, in der er lebte, der ein eifriges Mitglied war. War ziemlich aufgezehrt. Er schrak auch vor keinem Opfer zurück, brachte ständig Opfer in seiner Kirche. Alles, was er hatte, gab er gerne hin. Und er wollte dadurch zu einer Herzensreinheit kommen und von Gott Anerkennung bekommen. Dann sagte er von sich selber: Ich bin wirklich ein frommer Mönch gewesen und habe die Regeln meines Ordens aufs Strengste befolgt. Wenn ein Mönch durch seine Mönchelei in den Himmel gekommen wäre, so wäre ich es. Alle Geistlichen können mir das Zeugnis geben. Hätte das noch länger angedauert, so wäre ich durch Nachtwache, Gebet und andere Arbeiten zu Tode gemartert worden. Und das sind wahre Worte. Andere Zeugen haben das bestätigt, Luthers Worte hier. Und als Resultat eben dieser schmerzhaften Disziplin, die er täglich anwandte, verlor er oftmals an Kraft, litt an Ohnmachtsanfällen, fiel einfach um und war manchmal sehr, sehr schwächlich. Er hat sich sogar nie von diesen Auswirkungen in seinem späteren Leben erholt. Aber all diese Bemühungen, ja, er fand keinen Frieden durch diese Bemühungen. Seine belastete Seele fand einfach keine Erleichterung. Was sollte er tun? Er wurde zuletzt wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben. Und Gott hat in seiner Gnade ihm einen Boten geschickt, einen, der Gott mehr kannte. Und dieser Mensch, das war ein promovierter Doktor der Theologie, Johann von Staupitz. Er war zu dieser Zeit Generalvikar der dortigen Augustinerkongregation und er war der Beichtvater Luthers. Also Luther musste täglich zu ihm gehen und ihm seine Sünden beichten. Und dieser Staupitz hatte das erkannt, hat Luther gesehen und er befreundete sich mit Luther. Und er öffnete Luther das Wort Gottes. Und er war ziemlich fromm, der Staupitz, hat Gott geliebt, soweit wie er es verstanden hat. Und er bat Luther, von sich selbst wegzuschauen, auf Jesus zu schauen, auf seine Verdienste und ihm die Sünden zu bekennen. Und Jesus als den sündenvergebenden Erlöser anzunehmen und daran zu glauben, dass Jesus die Sünden vergeben hat. Martere dich nicht für deine Fehler, wirf dich in die Arme des Erlösers, vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, die Versöhnung in seinem Tode. Also durch den Tode Christi ist Versöhnung geschaffen worden. Weiche nicht zurück, Gott zürnt nicht dir, du zürnst Gott. Horch auf den Sohn Gottes, er ist Mensch geworden, der dir Weisheit, der die Gewissheit seiner göttlichen Gunst zu geben möchte und liebe doch den, der dich zuerst geliebt hat. Das hat Staupitz ihm eröffnet. Also schon ziemlich klare Worte des Evangeliums, die noch klarer werden sollten in Luthers Mund, durch Luthers Mund. Ja, Staupitz war damals schon seit einigen Jahren von Kurfürst Friedrich III., das war der leitende Politiker, der leitende Fürst in Sachsen, da wo Luther in Erfurt war, das gehörte alles dazu. Staupitz wurde von Friedrich zum Gründungsprofessor an der neuen Universität in Wittenberg berufen. Die dortige neue Universität in Wittenberg wurde gerade aufgebaut. Und Staupitz dachte sich wohl, dass Luther aus seiner Zelle in seiner Umgebung rauskommen müsse und schickte ihn als seinen Vorgesetzter, schickte er Luther im Herbst 1508 für ein Theologiestudium an die Universität zu Wittenberg. Damals war es so, dass da noch Gelehrte waren, trotz der Finsternis, die Rom verbreitet hatte, die einigermaßen Licht in ihre Universitätsräume gebracht haben. Und Luther kam dort andere Luft, andere Umgebung, dachte über das Wort Gottes nach, erwarb sich zuerst dort im Studium den Baccalaureus Biblicus und kurz darauf den Baccalaureus Sententiarius. Und das erübrigte, das war damals die Bezeichnung der Lehrstühle, und das ermöglichte ihm, Lehrtätigkeiten auszuführen und auch die Schrift vorzulesen. Das tat er gerne. Er las die Evangelien dort in seiner Universität vor, als Unterricht. Und das brachte so ein Licht in diese Räume, so ein Licht auf die dortigen Studenten. Man kann eigentlich sagen, dass da die Reformation eigentlich anfing. Ja? Da wurden die Samen gesät, die weitergetragen wurden in die Familien der Studenten und die brachten es weiter an ihre Heimatorte und wo auch immer sie waren, wurde das Licht weitergesagt, weitererzählt. Irgendwann, er kam zurück nach Erfurt und durch ein Problem dort in Erfurt wurde er wieder von Staupitz zurückgeschickt nach Wittenberg und bei einem einjährigen theologischen Doktorat bekam er dann den Doktortitel. von der Universität in Wittenberg. Luther übernahm dann als Nachfolger von Staupitz den Lehrstuhl dort, den Lectura in Biblia, das heißt Bibelauslegung, also er durfte dort als Bibelprofessor arbeiten und konnte dort zum ersten Mal die Bibel lehren. Das war ganz unmöglich in Europa überhaupt, an einer Universität die Bibel zu lehren. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, wie Gott da schon gewirkt hat. In den folgenden Jahren hielt Luther Vorlesungen über die Psalmen und Paulusbriefe und das wurde seine Wahlheimat Wittenberg. Er bekam eine Gemeinde dort, er konnte in der Kirche predigen und wurde sogar Vikar dort und ihm wurden 11 Konvente unterstellt, darunter sein ehemaliger Heimatkonvent in Erfurt sogar. So schnell ging das mit Luther. Ja, zu jener Zeit war der Papst in Rom, der bestimmte Oberhaupt der christlichen Welt, Leo der Zehnte, Giovanni de Medici, einer aus dem Medici-Adelsgeschlecht, kann man sagen, aus der Linie von den Medici. Und Leo war so ziemlich unreligiös. Er hatte nicht das geringste Gespür für Religiosität, für religiöse Gefühle. Und das sollte ihm und der ganzen Kirche zum Verhängnis werden. Und der Geschichtsschreiber Sapi sagt über diesen Leo, er war ein so angenehmer Mann, dass man ihn für vollkommen hätte erklären können, wenn er nur etwas von religiösen Angelegenheiten gewusst und für die Frömmigkeit, um die er sich fast nie gekümmert hat, ein wenig mehr Neigung gefühlt hätte. Und Rom wurde während seines Pontifikats ein Zentrum für Kunst und Kultur. Aber Leo war auch gröberen Vergnügungen nicht abgeneigt. Er hatte stets einen Hofnarren dabei, der ihn belustigen sollte. Und wenn dieser Hofnarr nicht lustig und witzig genug war, hat er den verprügeln lassen, damit er wieder lustig und witzig war und den Leo bei Laune hielt. Naja, und Angeln und Jagen gehörte ebenso zu seinen Lieblingsleidenschaften. Er hat prunkvolle Feste ausrichten lassen, große Karnevalsumzüge. Naja, und da entstand so, und das auch durch die Päpste vorher schon, bahnte sich das an. Und bei Leo war der Höhepunkt, dass der Klerus außerhalb Italiens hauptsächlich sehr ärgerlich über den Chef in Rom war, weil der Chef in Rom einfach nur gefeiert hat. Er hat das Geld in großen, vollen Händen ausgegeben und ja, für Festlichkeiten, Partys, für solche Sachen halt. Und das bedarf Geld. Leo war ziemlich arm. Der Vatikan war zu jeder Zeit nicht gerade der Reichste, ja. Und der musste halt die ganzen Feste und Ausgaben bestreiten. Immer wieder musste er Freigebigkeit üben. Er hatte immer eine Börse mit Gold dabei, die er täglich unter das Volk warf, ja. Also nicht nur die heutigen Päpste üben sich in scheinheiliger Frömmigkeit, indem sie Geld dem Volk geben, ja, und den Armen dort heimlich abends unterwegs sind, ja. Das hat man schon immer getan, die Päpste schon immer gemacht. Eine Kasse mit Gold dabei gehabt und dem Volk zugereicht, damit einfach das Volk sie gern hat, ja, um das sich feiern zu lassen von dem Volk. Üppige Schauspiele wurden dort abgehalten im Vatikan, schwelgerische Hofleute mussten bezahlt werden. Und die Schwester des Papstes hatte gerade einen Fürsten geheiratet und hatte gebeten um eine große Ausstattung für ihre Hochzeit. All die Vergnügungen mussten ja bezahlt werden. Und dann war dieser Bau des St. Petersdoms, ja, der wurde schon vor Papst Leo begonnen. Der Papst vor ihm hatte das schon begonnen. Und der lag da so brach. Der alte St. Petersdom, der war teilweise angebrochen, ja abgebrochen. Und das war dieser Zustand in Rom dort. Das war einfach unangenehm für den Papst und das Papsttum. Keine wirkliche schöner Blick war dort, ja. Ja, und sein Vetter Kardinal Pucci, der ebenso gut sich aufs Zusammenraffen verstand, wie Leo aufs Verschwenden verstand, riet ihm doch den Ablass, der schon seit Jahrzehnten immer betrieben wurde, auch schon lange betrieben wurde, doch als Einkommensquelle zu funktionieren, ja, als Einkommensquelle zu machen. Ja, und das fand Leo eine tolle Idee. Damit könnte man die ganzen Ausgaben des Neubaus hier, der nicht vonstatten ging, bezahlen. Und man könnte auch sämtliche Hoffestlichkeiten des Vatikans bezahlen. Ich fand den Vorschlag einfach toll. Er liest gleich eine Bulle, dass der Ablass jetzt gegen Geld bekommen, also dass man Ablass gegen Geld bekommen konnte. Und dass der Ertrag aus Halle alles reingeschrieben, für den Bau der Peterskirche sein sollte. Ja, ich hätte das wenigstens verschwiegen, nicht ganz so offen dargelegt, denn dass diese Bulle das so offen darzustellen, ja, das brachte Feinde innerhalb der Reihen Roms auf den Plan, richtig auf den Plan. Die Kritiker wurden jetzt richtig laut. Ja, das waren Priester, Kardinäle, Bischöfe in Europa, die sich empörten gegen so ein Benehmen des Papsttums dort in Rom. Ja. Und man sucht jetzt nach jemandem, der einfach dann mal aufstand und das mal alles zur Sprache brachte. Jemand, der einfach vorgeschoben werden könnte, der jetzt diese Lawine ins Rollen brachte, wir sagen dazu heute Reformation, ja. Eigentlich haben die an eine Revolution eher gedacht, aber Gott wollte eine Reformation. Ja, Julius II. Vorher, der Papst vorher, starb 1513 und der berühmte Architekt Bramante hatte den Bau begonnen dort am Petersdom. Man sieht den Petersdom, den neuen da oben, man sieht den alten links oben. Das ist nur eine Zeichnung. Das Problem war hier, man hatte den alten angefangen abzureißen, um den neuen eben da an der gleichen Stelle aufzubauen, war sich aber nicht schlüssig. Ja, dieser alte Petersdom, der ist im Jahr 324 nach Christus von dem großen Kaiser dort, Konstantin, geplant und gebaut worden. Das ist eine Erinnerung an die apostolische Nachfolge. Den kann man nicht einfach so abreißen. Dann haben wir ein wichtiges Kulturgut weg, was uns ein Beweis wäre, dass wir wirklich von Petrus abstammen. All solche Sachen, ja. Das hat man sich überlegt. Und so ging der Bau. Über 100 Jahre hat sich der Bau hingezogen. Sämtliche Päpste haben den erlebt und haben versucht, das voranzubringen, diese Basilika. Man hat immer gestritten, den alten abreißen, den neuen. Haben ein Stück vom alten weggemacht, mehr vom neuen hingebaut, ja. Und das ging einem unglaublich. Das war ein Krieg der Eitelkeiten, ein Bauwerk der Eitelkeiten und Feindschaften. Engagierte Künstler und Architekten, die berühmtesten Architekten der damaligen Zeit wie Bramante, San Gallo, Michelangelo, Maderno und Bernini, haben der Reihe nach gegeneinander gekämpft, zu ihren Lebzeiten waren sich so verfeindet. Jeder wollte sich selbst verwirklichen in diesem Bau und er wurde oftmals wieder teilweise abgerissen, abgetragen, neu aufgebaut und letztendlich hat Michelangelo dann 80 Jahre, also viele Jahre später, den Bau so weit mit Bravour hochgezogen, dass er endlich mal fast die Kuppel bekam. Ja? Und dann hat man den alten dann abgetragen. Ja, über 100 Jahre hat das gedauert. Und was für eine Schande eigentlich, was für ein Bild gibt das da? Ja? So ein Symbol der Christenheit sollte das sein und ist es auch heute noch. Das ist die berühmteste Kirche, eine der größten Kirchen. Aber die Geschichte, Entstehungsgeschichte und der Inhalt der Kirche ist einfach furchtbar. Ja, das beschreibt genau das Programm Roms. Das ganze Heidentum wurde genommen aus anderen Heidentempeln in diese Kirche verfrachtet, um das Programm dieses Papsttums offen zur Schau zu stellen. Ja, und es sind auch viele Drachen zu finden, Drachensymbole. Ja, das päpstliche Wappen, wo der Drache das Zentrum ist. Eigentlich zeigen die damit, welchem Herrn sie eigentlich dienen. Ja. Ja, was für ein Unterschied zu dieser byzantinischen Hagia Sophia. Kennt ihr die rechts unten? Das war die christliche Kirche der echten Christen im 6. Jahrhundert gebaut. Das ist die dritte Kirche dort. Zwei wurden vorher durch Kriege, durch Streitigkeiten in Konstantinopel abgerissen. Heute in Istanbul ist das. Und dann wurde 1532 diese Hagia Sophia geplant von dem damaligen Kaiser. Wisst ihr, wie lange dieser Bau gedauert hat? Der hat knapp 5 Jahre gedauert. Also 7. Tags-Adventisten, das waren die Architekten damals, Byzantinisches Reich, haben einfach, die waren vielleicht auch nicht alle gläubig, auch die Untergebenen waren nicht alle gläubig, aber die haben nur 5 Jahre gebraucht, um diese riesen Hagia Sophia, ein Symbol des architektonischen Könnens der Geschichte bis heute. Ja, das ist der einzige tragende Bau auf vier die Kuppelbau, der auf vier tragenden Teilen steht bis heute, ja. Haben die in 5 Jahren den Rohbau hochziehen können, war alles komplett und nur noch der Innenausbau brauchte fertig werden. Der damalige byzantinische Kaiser war so begeistert, dass er da an dem Eröffnungstag mit seinem Streitwagen hineinritt in die Hagia Sophia und sich mit Salomo verglich, der jetzt den Tempel zum zweiten Mal erbaut hat. Ja, so, das war damals die Geschichte von Hagia Sophia. Es war nicht alles christlich, ja, aber trotzdem haben siebenten Tags Adventisten, das waren Adventgläubige, haben Wiederkunft Christi geglaubt, byzantinische Christen, und den siebten Tag als Ruhetag gehabt, den Sabbat geheiligt. In dieser Kirche wurde in Hagia Sophia bis ins Jahr 1054 nachweislich der Gottesdienst am Sabbat, am siebten Tag der Woche gefeiert. Habt ihr das gewusst? Das war ein Teil des großen Schismas, des großen Streites 1054, die Trennung des Ost- und Westreiches, der heutigen orthodoxen Kirche, ja, Byzantinische Reich damals, und der Westkirche, der lateinischen Kirche. Da war ein Streitpunkt der biblische Sabbat, den die Ostkirche, die byzantinische Kirche einfach nicht umändern wollte. Sie haben am echten Sabbat festgehalten, ja. Ja, also zu dem Zeitpunkt Luthers erwies sich die päpstliche Kurie als ziemlich reformresistent. Ja, die ganzen Reformbemühungen, die dort schon gemacht wurden von Bischöfen und Kardinälen, einfach mal eine Reform, da was zu ändern und nicht ganz so böse zu sein, nicht ganz so, die Päpste waren ja teilweise so schrecklich und furchtbar, dass selbst aus den eigenen Reihen Stimmen laut wurden, die abzusetzen. Ja, Könige, Kaiser unter den Päpsten oder die zusammen regiert haben, haben versucht, die Päpste abzusetzen, weil die so fürchterlich grässlich waren. Ja. Und Rom hatte immer noch dieses Denken im Kopf, dass einfach, Rom ist das Zentrum der Welt und alles andere außen herum, das Heilige Römische Reich, das waren die Barbaren. Und die haben sich nicht viel gekümmert um die Barbaren, um die politischen Mächte dort, was da passierte. Und so ein kleiner Mönch da irgendwo in ganz im Norden, im Wittenberg, was will der schon ausrichten, hat sich der Papst gedacht in der ersten Zeit, hat ihn einfach machen lassen, war ihm egal. Aber der Streit wurde immer größer, die Probleme, die dieser Mönch machte, wurden immer größer. Und so musste er sich dann einmischen, der Leo, und das hat er gemacht, eine Bulle erlassen und andere Dinge exkommuniziert später und so weiter. Ja, wie kam es nun zu diesem massiven Ablasshandel durch Tetzel? Ja, Ablass wurde schon immer erlassen, ja, oder gegeben, und aber nur für diejenigen, die wirklich die Sünden bereuten. Ja, also päpstliche Priester in den Klöstern, in den Kirchen haben einen Ablass nur erteilt, wenn derjenige Buße, Reue gezeigt hat und auch Taten der Reue getan hat. Dann wurde ein freiwilliger, ein kostenloser Ablass erteilt von dem jeweiligen katholischen Priester. Das ist eigentlich gar nicht mal so weit entfernt, ja, also würde man heute sagen, ja, im Gegensatz zu den heutigen Ablässen, die erteilt werden. Und auch Luther hat Ablässe erteilt, so biblisch, wie er das verstanden hatte, ja, in seiner Kirche. Und wie kam es jetzt zu diesem massiven Ablasshandel durch Tetzel? Eben der Leo hatte diese Bulle erlassen, und da war ein jüngerer Bruder, das ist eine eigene Predigt schon hier, eine wunderbare Geschichte von dem Joachim von Brandenburg, Kurfürst Joachim von Brandenburg hier in Deutschland, das war der wichtigste Mann in Deutschland von Rom. Der war jemand, der wurde dann später gleich Kardinal, er war Kurfürst, er war Erzbischof, und er war wie Leo in Rom, so war Albrecht hier in Deutschland. Und war in fürchterlicher Geldnot. So wie Leo in Rom. Und da er das gehört hat mit der Bulle und dass der Papst Leo dort Geld machen wollte mit dem Ablass, hat er sich gedacht, ich kann das in Deutschland auch machen, werde hier Geld machen mit den Sünden, mit den deutschen Sünden, und werde meine Schulden bezahlen mit dem Ablass. So hat sich der Kardinal und der Erzbischof Albrecht das gedacht. Ja, und Leo war einverstanden, und er hatte ihn ja vorher zum Erzbischof gemacht, und ihr müsst wissen, dass der Erzbischof immer so einen Pallium bekommt, und das muss der Erzbischof immer bis heute an den Papst bezahlen, das Pallium, ja. Praktisch eine Ehrenabzeichnung als Erzbischof muss an den Papst bezahlt werden. Das war nicht wenig Geld, das war damals 26.000 bis 30.000 Gulden, und die hatte dieser Albrecht einfach nicht. Und als Albrecht zum Papst Leo ging und den Ablass für ihn eintreiben wollte in Deutschland, sagte Leo, mach das, sehr gute Idee, und dafür bezahlst du mir sofort dieses Pallium. Er hatte das Geld nicht. Was hat er gemacht, der Albrecht? Er ging wieder zu den Bankern, den Fuggern damals, waren am Königshof die Banker in Deutschland, hatten viel Geld, einflussreiche Banker, und hat ihn um Unterstützung gebeten, die Banker. Und die haben das sich überlegt und haben gedacht, okay, wir machen auch Geschäft daran, wir strecken dir das Geld vor für dein Palium, dass du das dem Papst bezahlen kannst. Und für all deine Schulden machen wir auch einen gleichen Vertrag, dass wir gleich beim Ablass mitkassieren, ja, auch was einkassieren. Und so wurde das Geschäft dann festgemacht. Und jetzt suchte man aber jemanden dafür, der diese ganz schmutzige Arbeit ausführte, direkt zu den Leuten hinging und den Ablass eintrieb. Und den fand man nicht so leicht. Da waren selbst die Orden, die der Papst so hatte, die waren sich zu fein dafür, das einzutreiben. Da hatte man das erst den Augustinern angeboten, Augustinerorden. Und die waren aber schlau genug, da waren einige gebildete Köpfe dabei. Die haben sich gedacht, naja, die meisten gebildeten Leute haben den Ablass abgelehnt und die fanden das schon ein bisschen dumm, dass man jetzt Geld dafür verlangt. Also wir machen das lieber nicht. Ja. Da hat man es wen hat man es noch angeboten? Also den einigen Orden, die der Papst so hatte. Keiner war skrupellos, das zu machen. Aber die Dominikaner, die fand man, und an der Spitze eben der Dominikanermönch Johannes Tetzel. Und der hatte sich vorher schon gut bewährt mit Ablässen. Er hatte sich schon gut eingetrieben, die Ablässe. Und jetzt für Geld, mei, das wäre der richtige Mann. Der war skrupellos genug. Albrecht übergab ihm nun die Ausführung und seinen Dominikanerorden. Man muss wissen, Dominikaner sind der Inquisitionsorden. Die haben die Inquisition geleitet, ja, die Menschen gefoltert und zu Tode gebracht. In manchen Fällen, wo sie nicht umstimmig waren. Ihr kennt die Geschichte. Und Tetzel war auch so einer, ein Inquisitor. Und der war perfekt geeignet. Der war ein Verbrecher. Als er in Innsbruck zum Beispiel, also in Sachsen, wurde ihm ein unguter Lebenswandel nachgesagt. Und in Innsbruck, bei uns in der Nähe hier, hinter den Bergen und in den Bergen, wurde er sogar des Ehebruchs und des Spielbetrugs zum Tode verurteilt und sollte ertränkt werden. Das hat aber nicht stattgefunden, weil der Kurfürst Friedrich von Sachsen beim Kaiser Maximilian gerade zugegen war und den für ihn eingesprochen hat, ihn praktisch losgebeten hat von diesem Tode, ja, einen Einfluss geltend gemacht hat. Ja, und Tetzel übertrieb das einfach mit diesem Ablass, ja. Er hatte Parolen, er kam dort mit so einem Ablasskasten, der drei Schlüssel hatte, und die Fugger, die Bänke hatten einen Schlüssel, die päpstliche Kurie hatte einen Schlüssel und Albrecht hatte einen Schlüssel, ja. Und man konnte nur zu dritt diesen Kasten jetzt öffnen und das Geld dann genau vor den Augen aufteilen, ja. Die Hälfte war für den Papst in Rom, die andere Hälfte haben sich dann die Banker und Albrecht geteilt, und auch ein Teil hat Tetzel bekommen oder die Ablasspräger bekommen, ja. Das war, so hat man sie mit den Sünden Deutschlands Geschäfte gemacht und einfach übles Spiel noch übler zu treiben, einfach noch mehr Pracht und Ruhm, noch mehr schlimme Dinge zu tun, ja. Wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen, hat Ablass gerufen. Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui, das ist die Hölle, die Seele im Himmel springt. Oder am besten ist bekannt in Deutschland, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, und Tetzel hatte den Kasten auch anmalen lassen. Da hatte dann große Teufel und die Hölle drauf gemalt auf diesen Kasten. Der war ja ziemlich lang, der war 2-3 Meter lang, ja, musste von mehreren Leuten getragen werden. Und es war schon, aufgestellt hatte mit oben eine Öffnung, wo jeder sein Geld reintun konnte, schon ein Anblick dort erhöht, für die Menschen sichtbar. Das war der rettende Kasten für deine Verwandten, die in der Hölle schmoren. Und mit dem Geld kannst du auch deine Sünden erlösen, ja, deine Erlösung von deinen Sünden bekommen, ja. Auch für zukünftige Sünden kannst du Erlösung bekommen. Das war alles möglich. Ja, und das war einfach so übertrieben, dass Luther irgendwann auf den Plan. Luther hat sich so geärgert darüber. Und sächsische Fürsten, wo Luther jetzt war, haben dem Tetzel, einige Länder, die Sachsen unter anderem, haben dem Tetzel verboten, in ihr Land zu kommen. Ja, die fanden das so übel, dieses Betrugsgeschäft, dass sie einfach das untersagt haben. Der Staat hat es praktisch untersagt, dass Rom hier Ablässe eintreibt. Ja. Aber in der Nähe, in Jüterbog, bis Jüterbog durfte er kommen, das gehört noch zu Brandenburg, da war Tetzel erlaubt. Und so kamen die Wittenberger, also die Schäfchen von Luther, die Gemeindeglieder, kamen lustig und fröhlich, weil es jetzt eher bequemer war, die Sünden loszuwerden, als zu beichten und sich Reue zu zeigen und gute Taten zu verbringen. Ja, war es bequemer, nach nach Jüterbog, wo Tetzel gerade war, zu gehen und dort gab es einfach zu erkaufen. Ja? Die waren jetzt für arme Leute waren die etwas günstiger und für reiche Leute hat man etwas mehr Geld verlangt für die Ablässe. Ja? So Gott will, mache ich ihm ein Loch in seine Trommel, in seinen Kasten, sagte Luther. Naja, und einige seiner Gemeindeglieder waren eben auch dort und hatten sich Ablässe erkauft. Luther hat damals von sich selber gesagt, er war ein richtiger päpstlicher Fanatiker, hat mit dem Papst gekämpft und wenn jemand was über den Papst gesagt hat, hat Luther ihn fertig gemacht, war richtig wie ein Saulus, wenn es um den Papst, um das Papsttum und die Ehre des Papsttums ging. Er war ein junger Doktor, eben aus der Schmiede gekommen, feurig und freudig im Worte Gottes, sagt er selber. Ja, und mit dem Ablass hatte es so einige Sachen auf sich. Da zum Beispiel, gab es einige intelligente Leute. Ja, zum Beispiel ein sächsischer Edelmann, der Tetzels Predigten auch hörte in Leipzig. Er war über dessen Lügen so empört, dass er zu Tetzel gegangen ist und gesagt hat, kannst du auch mir einen Ablass verkaufen, damit ich mich an meinem Feind rächen kann? Ich will ihn nicht töten, den Feind. Ich will mich nur an ihm rächen. Und zukünftig würdest du mir einen Ablass verkaufen, der mir alle Sünden diesbezüglich erlässt. Tetzel meinte, ja, das geht auch. Dann haben sie verhandelt um den Preis und sind sich letztendlich auf ziemlich teure 30 Taler einig geworden. Und es gab ja einige Schwierigkeiten in der Hölle und im Himmel und so weiter. Und das müsste man irgendwie klären. Man müsste ein bisschen mehr zahlen. Jedenfalls hat er dann die 30 Taler gezahlt, diesen zukünftigen Ablass. Und Tetzel verließ mit einer vollen Truhe Leipzig und ging an den nächsten Ort. Und in dem Wald zwischen Jüterbog und Trebbin wartete dieser Edelmann jetzt auf diesen Tetzel samt allen seinen Knechten, fiel über den Tetzel her, verprügelte ihn ordentlich und nahm ihm den vollen Ablasskasten weg. Und der Inquisitor schrie vor Wut und Verzweiflung, dass er ausgeraubt wurde und brachte die Sache vors Gericht. Ja, und vor Gericht dann zeigte dieser Edelmann Tetzels eigenhändig geschriebenen Ablassbrief, der ihm im Voraus von jeder Strafe freisprach. Und der zugegene Herzog Georg, der jetzt entscheiden sollte, ein Urteil fällen sollte, war anfänglich zwar sehr erzürnt über den sächsischen Edelmann hier, aber beim Anblick dieses Erlasses befahl er den Angeklagten, ohne Strafe zu entlassen. Solche Geschichten, und es gab noch mehrere Geschichten, die sich damals ereigneten. Ja, die Leute waren nicht dumm. Nicht jeder hat das mitgemacht. Ja. So, und Luther hörte nur einmal an einem Tag die Beichte wieder in Wittenberg und mehrere Bürger tragen jetzt nacheinander vor ihm in seinen Beichtstuhl, bekannten vor ihm grobe Vergehen, Ehebruch, Ausschweifung, Wucher, ungerechter Besitz und so weiter. Und das waren keine schönen Worte in Luthers Ohren. Er war ganz erschrocken, er mahnte und er tadelte seine Bürger hier, die im Beichtstuhl saßen, aber wie sehr war er erstaunt, als sie sich nicht bessern wollten. Die haben gesagt, nö, warum soll ich das einsehen, dass ich hier jemanden bestohlen habe, wozu? Wir haben doch hier einen Ablass gekauft, der spricht mich von jeder Sünde frei und du musst mich jetzt hier freisprechen aufgrund dieses Ablasses. So haben die argumentiert mit Luther. Luther war total empört und hat gesagt, er könne sie nicht lossprechen, sie müssten umkehren. Wo ihr euch nicht bekehret, werdet ihr alle umkommen. Ihr müsst gute Taten tun. Dann kann ich euch freisprechen. Und sie haben sich furchtbar beschwert, protestiert. Luther blieb fest und unerschütterlich. Man müsse dem Bösen entsagen und Gutes tun, sonst gibt es keine Vergebung. Ja, und so sind sie davongegangen und sind wieder zurück zu Tetzel. Übrigens, gibt es eigentlich heute noch geistliche Leiter, die sich bewusst sind, Prediger, Gemeindeleiter, wer auch immer, die Glieder unter sich haben, die sich bewusst sind, dass das Evangelium von Sünde frei macht, dass ihre Gemeindeglieder von Sünde frei werden müssen, um gerettet zu sein, ja? Dass uns bemüht darum, um dass sie Sünde absagen und gute Taten tun. Ist das heute noch der Fall, ja? Das ist die Frage heute, ja. Offenbarung sagt ja, wer Sünde überwindet, mehrfach im Zusammenhang mit den sieben Gemeinden, der wird das ewige Leben bekommen, ja. Und am Ende sagt Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden mit des Blut des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen, haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Gibt es heute noch Ansprachen, Predigten, Aufrufe an die Gemeinde, die Sünde zu überwinden, die in unserem Herzen so gerne wieder hochkommt. Ja, diese Bürger liefen jetzt zu Tetzel und erzählten ihm, dieser Augustinermönch da am Wittenberg, der will einfach nicht den Ablass anerkennen. Und Tetzel brüllte vor Wut. Und Mikronius schrieb, er wütete, schalt, maledeite greulich auf dem Predigtstuhl. Ja, und um das Volk noch mehr zu erschrecken, ließ er einige Male auf dem Markt eben ein Feuer anzünden. Inquisitor ließ ein Feuer anzünden, was hoch brannte, und sagte, er erklärte, dass er vom Papst den Auftrag erklärt hatte, alle Ketzer, die sich dem Allerheiligsten Ablass widersetzen, zu verbrennen. Das war ja auch die Aufgabe der Inquisition. Letztendlich, wenn man nicht umgestimmt werden kann, wurde man verbrannt oder auf andere Art und Weise zu Tode gebracht. Ja, das war nun zwar nicht die Ursache der Reformation, aber das war die Veranlassung der Reformation. Ein Hirte, Luther hier in diesem Fall, sah, dass seine Schafe, seine Herde auf einen falschen Weg gereden oder geraten könnten. Und sie mussten dort verloren gehen, wenn sie ihre Sünde nicht aufgeben. So wie auch heute. Wir als Gemeindeglieder, wenn wir Sünde nicht aufgeben, verloren gehen. Wir müssen bewusst mit Gottes Hilfe die Sünde überwinden. Ja. Und er versuchte, seine Menschen zu retten, seine Gemeinde dort. Und er dachte noch zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Reform der Kirche, in der er war, die er sehr, sehr liebte, auch den Papst liebte er. Er wollte auch den Papst nicht anfeinden oder irgendwas gegen den Papst sagen. Das wollte er alles gar nicht. Er wollte kein Reformator sein. Aber Gott wollte es. Gott wollte eine Reform, und Gott hatte diesen Mönch bewegt, ihn zu einem Reformator werden zu lassen. Also er wurde durch Gott bewegt. Und immer wenn Gott ihm durch sein Gewissen etwas geraten hat, dann hat er das gemacht. Luther erfüllte als Professor, Prediger und Seelsorger seine Pflichten dort in Wittenburg. Er besaß in seinem Bereich so lange, bis Gott ihn gerufen hat, etwas zu tun. Ja, aber hier bei dieser Sache, das war so ein durchtriebenes Ding und wurde immer größer, immer mehr Schande wurde auf das Deutsche Reich, auf die Kirche geworfen durch den Ablasshandel, dass Luther einfach aufgestanden ist. Er konnte nicht mehr schweigen. Widerstand wurde zur Pflicht. Und das war sein Recht. Luther musste zur Ehre Gottes und zur Ehre der Kirche, hat er auch gedacht, reden. Und so hatte Gott die Ereignisse herbeigeführt, die zu einem Umsturz führen sollten. Ja, und Luther ermahnte kräftig durch Predigten. Er hat gleich eine Predigt danach, eine kräftige Predigt, die aufgeschrieben ist, auch dokumentiert ist, worauf dann Tetzel eine eigene Predigt erwidert. Und so ging das ein Jahr hin und her, bis dann damals das Fest der Allerheiligen am 31. Oktober 1517 immer näher kam. Kennt ihr das? Den Traum des Kurfürsten Friedrich III. Das ist ein sehr bedeutender Traum. Ich will ihn euch kurz erzählen. Das war am Abend vor dem 31. Oktober 1517. Da war der Kurfürst, der leitende Fürst in Sachsen, gerade auf seinem Schloss in Schweinitz. Und das war ein paar Stunden von Wittenberg entfernt. Er war dort auf seinem Schloss, ging früh zu Bett und hat in der Nacht erschreckende Träume. In der Nacht, am Abend vom 30. auf den 31. Oktober. Und diesen Traum erzählt er hier, und ich lese ihn euch kurz mit seinen Worten vor. Teilweise übersetze ich das ins gute Deutsch, es dauert nicht lang. Ich muss dir heute, das hat er gesagt, am Morgen des 31. Oktober in der Gegenwart seines Bruders Herzog Johann. Der war auch dort und sein Kanzler war dort. Also Herzog Johann und Friedrich. Wer waren die beiden? Der Friedrich war der jetzige amtierende Unterstützer und Fürst Sachsens, der war der Unterstützer Luthers. Und als der gestorben war, war dieser Bruder Herzog Johann der nachfolgende Herrscher Sachsens, der auch Luther unterstützt hat, sogar noch mehr. Diese beiden saßen jetzt hier und hörten und Friedrich erzählte Johann den Traum und dem Kanzler, der auch dabei war. Ich musste einen heute Nacht geträumten Traum erzählen, dessen Bedeutung ich gern wissen möchte. Er ist mir so fest eingeprägt, dass ich ihn nie vergessen könnte, wenn ich 1000 Jahre lebte. Ich habe ihn dreimal geträumt, immer mit neuen Umständen. Ist es ein guter oder ein böser Traum? Fragte Johann, sein Bruder, ihn. Das weiß ich nicht, Gott weiß es, sagte Friedrich. Ja, mach dir keine Unruhe darüber, aber erzähle mir den Traum einfach. legte mich gestern Abend ermüdet nieder, schlief gleich nach dem Gebete, die haben gebetet, die Fürsten, ein, schlummerte ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden, worauf ich erwachte, bis Mitternacht allerlei Gedanken nachhing. Ich dachte darüber nach, wie ich das Allerheiligenfest feiern wollte, betete für die armen Seelen im Fegefeuer und bat Gott, mich und meine Berater, meine politischen Berater und mein Volk nach der Wahrheit Gottes zu führen. Ein politischer Führer bittet um den Rat Gottes. Was für ein Gebet. Gott hat das schon zuvor erhört, das Gebet. Erstaunlich, durch diesen Traum. Er schlief wieder ein. Ich träumte, der Allmächtige schicke mir einen Mönch, den wirklichen Sohn des Apostel Paulus. Alle Heiligen begleiteten ihn auf Gottes Geheiß, um ihn bei mir zu beglaubigen und zu erklären, dass er nicht komme, um irgendeinen Trug zu verüben, sondern dass all sein Tun nach Gottes Willen sei. Das träumte dieser Kurfürst. Sie bat mich um gnädige Erlaubnis, dass er an der Schlosskirche zu Wittenberg etwas anschreibe, was ich ihm durch den Kanzler auch gewährte. Der Mönch fing nun an zu schreiben, in so großen Buchstaben, dass ich sie von Schweinitz aus erkennen konnte. Seine Feder war so groß, dass das Ende derselben bis nach Rom reichte. Durch die Ohren eines dort ruhenden Löwen, das war Papst Leo X., drang und die dreifache Krone auf dem Haupt des Papstes erschütterte. Alle Kardinäle und Fürsten eilten herbei, um sie zu stützen. Und selbst ich und du, lieber Bruder Johann, wollten dazu helfen, um diese Krone zu stützen, dass sie nicht fällt. Er streckte den Arm aus, aber in dem Augenblick erwachte ich mit ausgestrecktem Arm, ganz erschrocken und sehr zornig über den Mönch, der seine Feder nicht besser zu halten verstand und den Papst dort ärgerte. Doch fasste ich mich, es war ja nur ein Traum. Ich war nur halb wach und schlief gleich wieder ein. Der Traum kehrte wieder zurück. Der von der Feder belästigte Löwe brüllte fürchterlich, also der Papst drum brüllte fürchterlich. Und dass die Stadt Rom und alle Stände des Römischen Reiches herzueilten und nach der Ursache zu fragen, warum brüllst du denn so, Papst Leo? Der Papst forderte zum Kampf gegen diesen Mönch auf, und zwar namentlich mich, weil er sich in meinem Lande befand. Ich erwachte wieder, betete ein Paternoster, ein Vater unser, weil es wusste es nicht besser, bat Gott um Erhaltung seiner Heiligkeit und schlummerte wieder ein. Da kam es mir vor, als ob alle Reichsfürsten, auch wir beide nach Rom eilten und nacheinander uns anstrengten, die Feder zu zerbrechen, die dieser Mönch in der Hand hielt. Aber je mehr man sich anstrengte, desto fester wurde die Feder. Sie krachte, als ob sie aus Eisen wäre. Endlich ließen wir es erschöpft sein. Es hatte keinen Sinn, die Feder zu zerbrechen. Da fragte ich den Mönch, denn ich war bald wieder in Rom und bald auch wieder in Wittenberg, woher er die Feder denn habe und wieso sie so stark sein könne. Und die Feder erwiderte er, der Luther, der Mönch, wusste er nur nicht, dass Luther war, gehört zu einer 100-jährigen böhmischen Gans. Einer meiner alten Schullehrer hat sie mir gegeben. Ist das nicht eine Anspielung auf den Hus, der 100 Jahre zuvor ein Gesicht hatte auf Luther? In seiner Kerkerzelle, wo Hus hingerichtet werden sollte? Das ist doch interessant, wie Gott alle Herzen kennt und alle Menschen bewegt und genau am richtigen Hebel sitzt. Die Kraft kommt daher, erklärte der Mönch, weil man ihr die Seele, das Mark nicht nehmen kann. Ich wundere mich selbst darüber, sagte der Mönch, dass die Feder so stark ist. Plötzlich vernahm man einen lauten Schrei. Aus der langen Feder des Mönches waren viele andere hervorgewachsen. Da erwachte ich zum dritten Male und es war Tag. Was meint ihr dazu, Herr Kanzler? Hatte der Johann dann den Kanzler, der auch der dritte Person war, gefragt. Ja, hätten wir doch einen Gotteserleuchteten Josef oder Daniel da, antwortete der Kanzler. Ihr kennt doch das Sprichwort, dass Träume von jungen Mädchen, Gelehrten und hohen Herren gewöhnlich eine verborgene Bedeutung haben. Doch wird dieser Traum erst dann verstanden werden, wenn er sich irgendwie erfüllt hat, sagte der Kanzler. Wir wollen von Gott die Erfüllung erwarten und ihm alles anheimstellen. Es sind diese drei gläubigen Menschen dort, die die Leitung des ganzen Landes Sachsen hatten, sich ausgedacht. Das ist auch meine Meinung, Herr Kanzler, erwiderte Herzog Johann. Wir brauchen uns nicht den Kopf zu zerbrechen, die Bedeutung des Traumes zu erforschen. Gott wird alles zu seinem Ruhme lenken. Und so waltete der getreue Gott, schloss der Kurfürst das Gespräch. Ich werde den Traum nie vergessen. Ich war zwar an eine Auslegung, ich hatte zwar an eine Auslegung gedacht, aber behalte ich sie für mich. Die Zeit wird schon zeigen, ob ich recht geraten habe. Wie lange hat es gedauert, bis sich der Traum erfüllt hat? Der hatte sich schon erfüllt. In der gleichen Nacht, im gleichen Abend, am 31. Oktober, der Vorabend, am 30. Oktober, zum Allerheiligenfest. Was ist da geschehen? Luther hatte schon vorher protestiert gegen den Ablass, gegen den Ablasshandel von Tetzel und hatte Thesen 95 verschickt an Albrecht, den Erzbischof, an die Universität und hatte sie schon verbreitet an einige Freunde. Und diese Thesen hatte er einen Schluss gefasst am Abend, es nicht länger zu ertragen, dass am nächsten Morgen in dieser Kirche am Allerheiligenfest alle Reliquien rausgeholt, war eine reiche Kirche dort von Kurfürst Friedrich III., ganz viele Tausende von Reliquien mit Perlen, mit Edelsteinen, mit viel Gold verziert, hatte man an diesem Tag jedes Jahr rausgebracht und vor die Gläubigen aufgestellt und die konnten dort hinein und konnten Pilgerfahrt in die Kirche machen und haben einen besonderen Ablass dadurch bekommen, ja, einen besonderen Ablass für ihre Sünden. Jedes Jahr fand da statt dieses Fest, ja. Und Luther hat einen Schluss gefasst, dass das geht nicht. Jetzt muss ich was machen. Er hat die 95 Thesen genommen, die bei den Gelehrten jetzt lagen, auch bei dem obersten deutschen Leiter sogar lagen, hat sie an diese Tür angeschlagen. Ohne seine Freunde zu informieren, ohne irgendjemanden zu informieren, ist er einfach hingegangen, hat es an diese Thesentür da, die da zu sehen ist, angeschlagen. Was passierte? Am folgenden Tag wurde diese Tür geöffnet und eine Seitentür und die Massen standen schon davor, schon lange bevor die geöffnet wurden, lasen diese Thesen. Und das hatte eine riesen Sache ausgelöst, ja, eine riesen Diskussion ausgelöst. Ja. Ja, Luther hatte in diese Thesen geschrieben oben, dass sie aus Barmherzigkeit, aus Liebe geschrieben, in der Einleitung oben, dass sie aus Liebe geschrieben wurde, aus Barmherzigkeit, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und er wolle diese Thesen am kommenden Tag oder auch danach in der Universität, wo er lehrte, gerne mit jedem besprechen, der sie besprechen möchte. Ja, er hatte nichts Böses vor, er hatte nur Liebe im Herzen und wollte seine Kirche einfach ermahnen. Mehr hat er nicht vorgehabt. Ein liebevoller Prediger. Und diese bedeutende Tat war der Anfang der sichtbaren weltweiten Reformation. Das ging jetzt wie ein Lauffeuer um sich. Die wurde genommen und wurde gedruckt und wurde verbreitet durch ganz Deutschland. Die war in kürzester Zeit bis nach Frankreich, bis nach runter, nach Italien teilweise, ja, in alle Länder verbreitet worden. Jeder hat sich ein Exemplar gekauft und mitgenommen. Das war die erste große Drucksache, die dann so richtig, die Predigt von Luther wurde vorher auch schon gedruckt, ja, aber nicht so weit verbreitet wie diese Thesen jetzt. Gottes Vergebung ist für jeden frei und jederzeit zugänglich. Das war der Grundsatz, der diesen Thesen zugrunde lag, der dieser Bewegung, die Luther in Bewegung setzte, zugrunde lag. Ja, freie Vergebung von Gott, freie Gnade von Gott. Und das wurde durch diese Thesen zum ersten Mal öffentlich ausgehängt. Das gab es bis dahin nie. Öffentlich war zu lesen, dass man nicht mehr Taten tun muss und all die Bußübungen tun muss, sondern dass man freie Gnade von Gott bekam. Ja. Das brachte das päpstliche Gebäude zum Einsturz und brachte alles ins Rollen. Und es ließ sich nicht mehr aufhalten. Das ließ sich nicht, das war unaufhaltsam. Luther hatte erst Angst gehabt, was soll das werden? Eine furchtbare Sache, hätte ich das bloß nicht gemacht. Ja, Versuchung und Sünden bis heute erscheinen uns oft widerstehlich, weil wir oft das Wort Gottes, das Studium der Bibel vernachlässigen. Und deshalb sündigen wir bis heute immer wieder. Und wenn wir doch die Verheißung Gottes immer vor uns haben, vor Augen haben, und wenn uns Sünde und Versuchung näher kommt, dass wir einfach die Bibeltexte parat haben und dem Teufel so begegnen, wir könnten Satan mit biblischen Waffen entgegentreten. Wenn wir fleißig das Wort Gottes täglich studieren und zuerst nach dem Willen Gottes trachten, wie dieser Mönch damals, ja, für Wahrheit einstehen, ja, das würde die Welt noch einmal verändern, unser Leben verändern und viele Menschen zu unserer Kirche hinzuziehen. Ja, die Lehren Christi sollten heute in den Herzen der Menschen eingeprägt werden, wie damals bei Luther. Der Psalmist sagt, Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir leben heute im ernstesten Abschnitt der Weltgeschichte. Ja? Das Schicksal eines jeden Menschen ist kurz davor, entschieden zu werden, ob er ewigen Tod oder ewiges Leben hat. Und nicht nur unser zukünftiges Wohl ist davon abhängig, wie wir uns entscheiden, sondern auch das Wohl eines jeden anderen, der uns sieht. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir uns vom Geist der Wahrheit leiten lassen, wie Luther sich damals leiten lassen hat, für die Wahrheit einstehen und sei es in unserer Gemeinde, für die Wahrheit hier einzustehen, die Gott uns geschenkt hat. Und wir haben heute viel mehr Wahrheiten, für die wir einstehen dürfen und die wir lieben dürfen, weil Jesus sie uns aus liebevollem Herzen gegeben hat. Ja, es ereignen um uns herum Ereignisse höchster Wichtigkeit und wir sehen es tagtäglich. Überall passieren Dinge und die Prophetie erfüllt sich vor uns. Und das genügt nicht, dass wir einfach nur eingetragene Gemeindeglieder sind und Bäume im Garten Gottes sind. Wir müssen auch Frucht bringen. Wir müssen gewisse Früchte bringen. Wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, ermahnt uns Paulus in Epheser 5, Vers 14 bis 16. So wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn sie ist böse Zeit. Und wenn die Prüfung kommt, dann werden diejenigen sichtbar werden, die das Gottes Wort geliebt haben und zu ihrer Lebensregel gemacht haben. Das ist wie im Sommer, wenn die Bäume alle grün sind, erkennt man den Unterschied nicht zu denen, die immer grün sind. Ja, alle Laubbäume sind wunderschön grün. Manchmal sind sogar die, die im Blätterschmuck verlieren, grüner als die, die immer grün sind, ja, im Sommer. Wenn man es gerade so im Frühjahr das frische Grün sieht, dann sieht man in den Bergen die Blätterbäume, das Blätterlaub im Winter verlieren. Ja, das sieht man am besten. Aber wenn Widerstand wiederkommen wird, auch in der eigenen Gemeinde, von außen und Unduldsamkeit wieder kommt gegen die Wahrheit Gottes, gegen die Lehren Gottes, wird der wahre Christ sichtbar werden. Dann werden wie im Winter die Heuchler ihr Blätterlaub verlieren und die immergrünen Bäume werden dann sichtbar und bleiben sichtbar und werden dann zu einem stärkeren Glauben wieder aufleben. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, Sprüche 3, Vers 13 und Jeremia 17, Vers 8. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Wurzel strecken sich am Bach hin. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern die Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Amen.